Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Es gibt die Anspannung, viel Nervosität im Umgang mit dem, was ja eigentlich erlaubt sein sollte. Und die Stimmung ist jedenfalls nicht gelöst. Auch nicht auf der politischen Ebene. Bundesinnenministerin Nancy Faesers Besuch im Stadion mit der One Love-Binde macht die unterschiedlichen Haltungen sichtbar. Wird sich das nachhaltig auf die deutsch-katarischen Beziehungen auswirken? Das wollte ich vom Historiker und Islamwissenschaftler Jakob Kreis wissen von der Bundeswehrakademie in München. Und ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie er sich erklärt, dass es nun zu dieser beschriebenen Nervosität und ja eine Spirale gekommen ist dahin. Und diese Spirale war sicherlich von den Katarern so nicht gewollt.
Ja, das denke ich auch, dass das sicherlich so nicht gewollt war. Ne? Man hat ja sich um diese WM beworben und will die ausrichten, um sich natürlich in einem guten Licht zu zeigen. Das ist natürlich das Ziel der Kataris. Und da ist natürlich diese ganze negative Presse eben natürlich problematisch jetzt. Wieso das zu so einer Spirale geworden ist, ich denke mal, es liegt schon daran, dass die Kataris eben versucht haben, diese negativen Berichte oder diese Kritik zum Verstummen zu bringen. Ich meine, wir müssen uns schon klar machen, dass das eben ein autoritärer Staat ist, wo normalerweise so abweichende Meinungen eben auch nicht geduldet sind. Und dass es natürlich eben darum geht, auch Politik zu machen mit dem Fußball oder durch den Fußball. Und da treffen dann eben, denke ich, schon so Welten aufeinander, dass es eben diese starke Kritik vor allem aus Europa gibt und auf der anderen Seite, glaube ich, auch völliges Unverständnis für die Kritik dann aus Katar und man will da wirklich auch nicht drauf eingehen.
Was ist Ihre Einschätzung? Wird diese Verstimmung über das Turnier hinaus eine Wirkung haben auf die deutsch-katarischen Beziehungen?
Eigentlich kann ich mir das nicht wirklich vorstellen, weil die deutsch-katarischen Beziehungen ja sehr gut sind. Wenn wir uns gerade die Wirtschaftsbeziehungen anschauen, ist ja Katar ganz wichtiger Investor, auch in Deutschland großer Aktionär bei den führenden deutschen Unternehmen wie VW, Siemens oder der Deutschen Bank. Und auch sonst, wir haben ja gesehen, die Besuche auch von Robert Habeck, wo es um dann Gasimport ging und so weiter, da sind die Beziehungen ja sehr gut und die Interessen sind ja auch einfach da, dass Deutschland und die Bundesregierung, denke ich, auch auf Katar natürlich als Partner in der Region setzt und auch als Wirtschaftspartner setzt. Deswegen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass es da groß Konsequenzen geben wird. Es ist eben ganz interessant, dass man jetzt beim Fußball so diese sehr starke Kritik hat und eben auch die Regierungsmitglieder das so sehr stark kritisieren und man ansonsten aber bereit ist, eigentlich Katar sehr weit entgegenzukommen, wenn es um wirtschaftliche und politische Beziehungen geht.
Sieht man das dann letztendlich doch auf der diplomatischen Ebene eher sachlich nüchtern oder gelten da einfach ganz andere Rahmenbedingungen, eine andere auch Atmosphäre?
Ja, ich denke, da gelten natürlich zum einen andere Rahmenbedingungen und es geht eben auch noch um ganz andere Interessen. Also es geht ja nun mal einfach auch um sowas wie die deutsche Gasversorgung oder keine Ahnung, das Investment bei VW war auch wichtig für VW nach der Porsche-Übernahme. Da geht es ja darum, Arbeitsplätze in Deutschland zu sichern, hier die Gaspreise für die Verbraucher irgendwie einigermaßen erträglich zu halten. Da werden natürlich solche Erwägungen dann mit der Menschenrechtslage in dem Land und andere Erwägungen werden natürlich dann hinten angestellt, auch von deutschen Politikern und Politikerinnen. Es ist natürlich so, dass im Fußball, glaube ich, viel für die Fans, auch viel Emotionen drin steckt und das eben was ist, was auch eine ganz große Reichweite natürlich hat, wo einfach noch viel mehr Leute sich vielleicht dann auch dafür interessieren, als jetzt für irgendwelche Aktienkäufe bei einem deutschen Unternehmen. Und deswegen, glaube ich, kochen die Emotionen da dann auch einfach schneller hoch als jetzt bei manchen anderen Themen, über die man sich vielleicht, wenn man sich es genau anschaut, auch noch viel mehr aufregen könnte als jetzt über manche Dinge, die mit der WM zu tun haben.
Muss also im Grunde jeder in sein Land hinein kommunizieren, dass er für den jeweiligen gesellschaftlichen Anspruch auf der richtigen Seite steht und auf der diplomatischen Ebene wird dann doch aber wieder anders miteinander gesprochen?
Na, ich denke, das spielt schon eine Rolle. Wenn man sich jetzt auch überlegt, dass jetzt zum Beispiel Habeck ja auch stark dieses Verbot der One Love Binde kritisiert hat und gesagt hat, die Fußballer hätten sie vielleicht sogar trotzdem tragen sollen. Was er natürlich selber bei seinem Besuch in Doha für Bilder produziert hat, wo er sich quasi so vor dem Emir so mehr oder weniger verneigt hat. Und das wirkte schon eher so, als ob er da so als Bittsteller auftritt und sehr zurückhaltend und nicht gerade die Menschenrechtslage kritisiert hat. Das sind dann wirklich, glaube ich, zwei Paar Schuhe. Und da ist dann wirklich auch so eine Portion Opportunismus dabei von politischer Seite, dass man natürlich irgendwie die Stimmung auch so ein bisschen zu Hause bedienen will, denke ich schon.
Wer hängt eigentlich mehr voneinander ab? Also wie wichtig sind aus unserer Sicht die Katarer und umgekehrterweise, wie wichtig ist Deutschland für Katar?
Ja, ich denke, dass beide Seiten schon wichtig füreinander sind. Natürlich ist es gerade aus energiepolitischer Sicht für uns gerade sehr wichtig, gute Beziehungen zu den Golfstaaten zu haben. Gerade jetzt, wo eben das Gas aus Russland weggefallen ist. Auf der anderen Seite ist natürlich auch für Katar, denke ich, wichtig, gute Beziehungen zum Westen zu haben und auch zu Deutschland. Und das kann man auch ganz gut, denke ich, verbinden, wenn man sich nochmal klar macht, wieso die Fußball-WM und solche Sportereignisse dort stattfinden. Und natürlich darüber hinaus, was uns auch noch weiter beschäftigen wird, das ganze Investment in Europa, auch im europäischen Sport und im Fußball, was ja noch weitergehen wird. Das heißt, Katar hat ja auch ganz aktiv diese Verbindung zum Westen gesucht. Ne? Das heißt, das ist eigentlich ein Modell, was für das Emirat ja ganz gut funktioniert. Man kann ja diesen autoritären Staat gut aufrechterhalten. Und es hat eben trotzdem sehr gute Beziehungen zu den westlichen Ländern, wird da keine großartige Kritik jetzt von Regierungsseite unbedingt bekommen oder großartigen Veränderungsdruck. Und ich denke, das ist schon auch ein Ziel gewesen, dass man sich auch in der Region eben behaupten kann und auch dieses eigene Staats- und Gesellschaftsmodell so weitertreiben kann, wenn man sich eben doch dann in anderen Bereichen sehr stark mit dem Westen verbindet.
Wir erleben Katar jetzt während der Fußball-Weltmeisterschaft nicht als ein Land, wo es Pressefreiheit gibt. Aber vor vielen Jahren, als Al Jazeera gegründet wurde, es war der Fernsehsender im arabischen Raum, der ja im Grunde für Pressefreiheit zumindest in seiner Anfangszeit stand. Und dann hat sich das 2011 auch mit dem arabischen Frühling alles geändert. Warum eigentlich?
Naja, man muss natürlich einmal sehen, dass Al Jazeera ganz wichtig war als kritische Stimme in der arabischen Welt, die es eben auch den Leuten erlaubt hat, so diese Staatsmedien in ihren Ländern irgendwie zu umgehen. Auf der anderen Seite war Al Jazeera natürlich von Anfang an nie kritisch gegenüber Katar oder dem Emir von Katar. Das hat erstmal auch nicht so eine große Rolle gespielt, weil eben Katar ja ein winziges Land ist und die meisten Leute, sage ich mal, in Marokko oder in Ägypten sich jetzt auch nicht so wahnsinnig für katarische Innenpolitik interessiert haben, dass sie sich jetzt da unbedingt kritische Berichterstattung gewünscht hätten. Ja, das hat sich jetzt sozusagen natürlich geändert, weil Katar durch die Fußball-WM und auch durch andere Entwicklungen viel mehr im internationalen Rampenlicht steht, als vielleicht noch in der Anfangszeit von Al Jazeera. Auf der anderen Seite ist dann natürlich wichtig mit dem arabischen Frühling 2011, da war ja dann eben auch früh schon die Kritik, dass dann einerseits eben stark über die Revolution berichtet wurde auf Al Jazeera und diese kritische Sicht schon beibehalten wurde. Auf der anderen Seite haben viele aber auch kritisiert, dass dann vor allem den Islamisten, den islamistischen Bewegungen, da viel Raum gegeben wurde, ne? Die ja auch dann als Oppositionsbewegung durch diese Revolution zum Teil profitiert haben, wie in Ägypten und anderswo. Und das ist natürlich schon eine Tendenz gewesen, die auch so ein bisschen der katarischen Außenpolitik und der dann auch dieser Linie von Al Jazeera eben entspricht, dass man eben auch so Vertreter der Muslimbruderschaft vor allem da stark zu Wort hat kommen lassen.
Und diese Unterstützung der Muslimbruderschaft, da ist ja auch während der WM im Moment nicht so ganz klar, ob da auch während dieser Fußball-Weltmeisterschaft gerade Missionierungsgedanken in dieses Turnier hineingetragen werden. Diese Unterstützung, die löst ja bei uns hier im Westen Unbehagen aus. Ist das zu Recht? Können Sie das mal so einordnen?
Das muss man sich natürlich schon klar machen, dass Katar schon Zentrum ist für die Muslimbruderschaft und auch für den Islamismus, der in den meisten Ländern der Region ja schon mehr oder weniger unterdrückt ist oder in der Opposition ist. Und das ist natürlich schon relativ wichtig. Also gerade Al Jazeera hatte mit diesem bekannten Fernsehprediger Yusuf al-Qaradawi, der gerade vor kurzem verstorben ist, wirklich immensen Einfluss, auch so diese Botschaft der Muslimbrüder in der ganzen arabischen Welt zu verbreiten. Jetzt kann man sich natürlich in gewisser Weise darüber streiten. Das sind natürlich nicht unbedingt die Werte der Demokratie, die da vertreten werden. Es gibt aber natürlich auch noch ganz andere Gruppierungen. Also man, nur um es kurz einzuordnen, Muslimbruderschaft hat jetzt erstmal noch nichts mit Terrorismus oder Dschihadismus oder so zu tun. Das wird in der Forschung, wird diese Strömung meistens eher so als gemäßigter Islamismus angesehen. Das heißt, wie gesagt, das geht da nicht unbedingt um Demokratie, aber es ist auch nochmal was ganz anderes als jetzt der IS oder terroristische Gruppen, die zum Teil auch aus einigen Ländern in der Region unterstützt werden. Vielleicht so viel dazu.
Jetzt sehen wir ja zum Beispiel auch Bilder von iranischen Frauen, denen das T-Shirt abgenommen wird, Woman, Life, Freedom. Da wird ja schon in dieser Freiheitsbewegung aus dem Iran hineingegriffen. Warum passiert das gerade auf dieser WM-Bühne?
Ja, natürlich nutzen die Menschen aus dem Iran auch diese Bühne, ne? Auch zum Teil ja die Spieler selbst und die Fans natürlich auch, um auf die Situation in ihrem Heimatland aufmerksam zu machen. Jetzt muss man sehen, dass natürlich Katar relativ gute Beziehungen auch zum Iran hat, im Vergleich zu den anderen Golfstaaten vor allem, traditionell, und möchte wahrscheinlich jetzt auch kein großes Risiko eingehen, jetzt hier den großen Nachbarn zu provozieren. Also man muss sich klar machen, dass Katar und Iran liegen natürlich relativ nah beieinander, da ist nur der Persische Golf dazwischen, und sie teilen sich tatsächlich auch das größte Erdgasfeld der Welt, woher also der Reichtum aus Katar kommt. Das heißt, man muss sich aus katarischer Sicht natürlich schon auch einigermaßen gut stellen mit dem Iran. Außerdem ist natürlich auch bei den anderen Ländern der Region wie Saudi-Arabien, die jetzt mit dem Iran ja eher verfeindet sind, natürlich immer die Angst da, dass wieder so eine Umsturzwelle entsteht wie 2011, ne, was eben auch die eigenen autoritären Systeme irgendwie herausfordern könnte. Deswegen ist natürlich klar, dass man in einem autoritären Staat immer sehr skeptisch ist, wenn es eben um Proteste geht, auch selbst wenn die aus anderen Staaten kommen, aber die nun mal benachbart sind. Das hat immer die Angst, dass das vielleicht auch die eigenen Systeme irgendwie ins Wanken bringen könnte.
Schadet das denn der Vermittlerrolle, die Katar ja hat und die ja auch gerade aus der westlichen Welt, gerade auch aus Deutschland geschätzt wird und gerne in Anspruch genommen wird, gerade wenn es zum Beispiel um Afghanistan geht?
Ja, naja, ich meine, um diese Vermittlerrolle ausüben zu können, muss man sich natürlich auch mit beiden Seiten gut stellen. Das heißt auch natürlich mit der Seite, die wir im Westen vielleicht nicht so gut finden. Das heißt, es ist natürlich für Katar schon wichtig, eben auch die Beziehung zum Iran zu pflegen oder zu den Taliban in Afghanistan aufrechtzuerhalten. Sonst kann man diese Vermittlerrolle ja auch nicht mehr ausüben. Das ist ja schon lange auch so ein bisschen ein Prinzip, was in Katar gepflegt wird und was eben durchaus erfolgreich ist, dass man sich eben so als Vermittler positionieren konnte. Ne? Wie gesagt, einerseits unterstützt man eben durchaus islamistische Bewegungen in der Region relativ stark. Andererseits darf man auch nicht vergessen, dass schon früh die amerikanischen Streitkräfte ihr Hauptquartier nach Katar gelegt haben. Und da sieht man natürlich, dass wenn man sich mit diesen beiden Seiten so gut stellen kann und dann eine Vermittlerrolle beanspruchen kann, kann eben so ein kleines Land auch eine weltpolitische Rolle spielen, die man sonst wahrscheinlich ja jetzt einfach nur von der Größe her gesehen kaum spielen würde.
Saudi-Arabien hat ja im ersten Spiel bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft ja ganz überraschend gewonnen. Und das Land gilt ja auch als heißer Kandidat für die Fußball-Weltmeisterschaft 2030. Der Kronprinz von Saudi-Arabien, Mohammed bin Salman, ist jetzt auch in Katar vor Ort. Man kann sich vorstellen, dass da jetzt auch gerade lobbyiert wird, damit diese Fußball-Weltmeisterschaft dann auch im Jahr 2030 nach Saudi-Arabien kommt. Welche Ziele würde denn Saudi-Arabien wiederum mit der Austragung der WM verfolgen?
Also zum einen sind die Ziele erstmal in gewisser Weise ähnlich. Saudi-Arabien hat ganz ähnlich wie Katar oder auch die Vereinigten Arabischen Emirate, die ja auch im Sport ziemlich aktiv sind schon lange, so eben dieses Programm gewissermaßen verfolgt, dass man eben nach innen sehr konservativ, sehr autoritär ist und gleichzeitig auf sehr gute Beziehungen mit dem Westen setzt, ne, und dadurch auch sich so ein bisschen immun gegen Veränderungsdruck macht. Das ist jetzt unter dem Kronprinzen Mohammed bin Salman, der ja seit einigen Jahren eben de facto der Herrscher von Saudi-Arabien ist, ist das nochmal wesentlich stärker geworden, auch insofern, als er ganz klar versucht, sich als so eine Art Modernisierer eben zu profilieren und das Land eben zu öffnen, noch stärker. Wobei natürlich dieses autoritäre gesellschaftliche und politische System und dieses konservative System in Kraft bleibt. Da spielt das aber eben schon eine Rolle, dass er jetzt auch versucht, eben nachzuziehen, den kleineren Golfstaaten eben in der Ausrichtung von internationalen Sportevents. Und ich denke, da ist dieses Image noch ganz wichtig, dass er versucht eben noch stärker sich auf der einen Seite dem Westen zu öffnen und sich als Reformer und Modernisierer zu präsentieren, auf der anderen Seite aber natürlich überhaupt nicht diesen vom Herrschaftsanspruch zu lassen oder die absolute Monarchie und die Dominanz des wahhabitischen Islam oder so in Frage zu stellen. Das ist eben, denke ich, dort eine ganz wichtige Strategie. Ich meine, wir sehen jetzt auch zum Beispiel bei der WM immer Werbung für Tourismus in Saudi-Arabien. Das ist jetzt auch ganz neu, dass man wirklich versucht, die Menschen, die gerne ans Rote Meer fahren, eben nicht mehr nur aus Ägypten gewissermaßen abzuziehen auf die andere Seite nach Saudi-Arabien, was wirklich eine ganz neue Strategie ist und so eine Offenheit eben zeigen soll. Aber gleichzeitig, denke ich, wird sich an den Grundprinzipien des Staates und des Systems eben nichts ändern.
Was würde sich denn geopolitisch daraus ergeben?
Naja gut, das ist natürlich wäre natürlich wieder eine starke Unterstützung, in gewisser Weise ein Vertrauensbeweis wieder für diese autoritär regierten Staaten am Golf, die sich eben immer mehr unverzichtbar machen, sowohl in der internationalen Politik als auch eben was diese Großveranstaltungen angeht und sich natürlich dadurch auch gegen Kritik immer stärker immun fühlen können, wenn man so will. Ne? Wenn eben diese, sagen wir mal, jetzt gerade auch nach der WM in Katar, wo es so viel Kritik gab, wenn man jetzt die WM dann schon in ein paar Jahren wieder nach Saudi-Arabien vergeben würde, wäre das ja schon auch ein ziemlich deutliches Zeichen, zu sagen, das war eigentlich egal mit der Kritik, das stört uns als FIFA nicht und als Sponsoren nicht und eben aus Sicht der Länder dort, wir sind sozusagen, ne, wir müssen uns nicht verändern im Kern. Die Menschenrechtslage und so ist im Endeffekt dann doch den westlichen Firmen und Partnern auch egal, wäre sicherlich die Message.
Wobei sich ja auch die Sponsorenschaft in ihrer Zusammensetzung immer stärker ändert. Also wir haben ja immer weniger westliche Sponsoren und immer mehr, die aus China oder eben aus dem arabischen Raum kommen. Insofern ist dann von Seiten der Sponsoren ja möglicherweise gar nicht mehr, jedenfalls von der Seite, keine große Kritik zu erwarten.
Ja, klar, das ist natürlich vollkommen richtig. Ne? Da haben wir ja selbst bei der Europameisterschaft im letzten Jahr schon gesehen, dass irgendwie die Banden im Stadion, da war die Hälfte auf Chinesisch und die andere Hälfte waren irgendwie arabische Firmen. Bei der Europameisterschaft, das ist ja schon auch bemerkenswert. Ne? Und jetzt bei der Weltmeisterschaft natürlich auch. Deshalb ist natürlich auch immer so ein bisschen die Frage, wie weit diese Kritik jetzt, die eben vor allem aus Europa ja gerade kommt, an der WM auch trägt. Wenn man natürlich sieht, es gibt ja oft diese Vorstellung, die FIFA hat irgendwann auch den Bogen überspannt oder hat sich jetzt zu sehr von den Fans entfernt. Aber es gibt natürlich eben sehr viele Menschen, die außerhalb Europas leben und sehr viele Firmen, die von außerhalb Europas in den Fußball investieren. Und insofern, solange dieses Geschäftsmodell funktioniert für die FIFA, muss ich vielleicht auch auf die Europäer gar nicht so sehr Rücksicht nehmen. Zumal man aber natürlich auch sagen muss, dass es auf der politischen und wirtschaftlichen Ebene eben auch in Europa gar nicht so problematisch aussieht jetzt mit den Beziehungen in die Golfstaaten.
Was würde Saudi-Arabien von dieser WM in Katar lernen? Was würden Sie dann anders machen?
Es gibt natürlich Dinge, die aus Sicht dieser Staaten einfach auch nicht verhandelbar sind. Also die werden sich nicht demokratisieren, um eine WM auszurichten. Und sie werden auch nicht ihr gesellschaftliches System, was Frauenrechte, Minderheitenrechte, LGBTQ-Rechte angeht, anpassen. Das steht überhaupt nicht zur Diskussion. Das heißt, man kann eben immer nur versuchen, aus deren Sicht sich irgendwie einen mehr oder weniger freundlichen Anstrich zu geben und ansonsten zu versuchen, die Kritik irgendwie zur Seite zu drängen. Und ich denke, das wird eigentlich die große Frage sein, inwieweit das dann noch klappt bei der WM in Katar, wie am Ende der Gesamteindruck ist und eben auch der Gesamteindruck weltweit. Ob das eine erfolgreiche WM war oder ob die doch sehr stark im Zeichen dieser Kritik dann stand.